Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Mein Thema, was mir auf dem Herzen liegt für diesen Sonntag, ist diesen Satz, den Paulus an die Epheser schreibt: Gebt dem Teufel keinen Raum. Nun mag manch einer denken, wie passt das jetzt hier rein? Ich denke, wir brauchen manchmal auch Mut in unserem Glaubensleben, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ja, dem Teufel keinen Raum zu geben, weil das nämlich Auswirkungen auf unser Leben hat. Und manch einer denkt vielleicht, ja gut, mit dem Teufel habe ich irgendwie keinen Vertrag, das taucht in meinem Leben gar nicht auf. Gut, dass du hier bist, ich werde dir ein bisschen dann auf die Sprünge helfen. Und wir werden schauen, was das mit unserem Leben zu tun hat und wie wir mit manchen Dingen umzugehen haben. Und ich möchte anfangen damit, dass wir mal hineinschauen in Römer 6, was Paulus über unsere Erlösung sagt. Wir machen einen kleinen Vorspann, bevor ich dann zu meinem Punkt komme. Dort schreibt Paulus im Vers 4, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ich hoffe, dass ich euch nicht überfordere. Wir werden heute nicht über das Wort Gottes sprechen, sondern das Wort Gottes sprechen lassen, also einige Bibelverse uns anschauen, weil sie in sich selbst erklärend sind. Paulus sagt, wir sind mit Christus gestorben, eine altbekannte Wahrheit. Genauso sind wir auch mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Wir sind in der Lage, jetzt schon, das heißt heute und morgen, ein neues Leben mit Jesus Christus zu führen. Wir sind in der Lage, jetzt ein neues Leben zu führen. Und Paulus schreibt weiter im Römer 6, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Warum? Wenn ich gefragt werde, warum ist Jesus für mich gestorben, dann fallen mir so Antworten ein wie: um meine Schuld zu vergeben. Ich bekomme Vergebung für meine Sünden, Vergebung für meine Schuld. Jesus ist für mich gestorben, damit ich ewiges Leben habe. Er hat mich gerechtfertigt und vieles andere. Aber Paulus legt in diesem Kapitel seinen Fokus auf einen neuen Punkt. Er sagt hier, wurden mit Christus gekreuzigt, also ich wurde mit ihm gekreuzigt. Warum? Damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Er sagt nicht, dass die Sünde keine Rolle mehr spielt, sondern dass die Sünde keine Macht mehr verliert. Nun sind wir keine Sklaven mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir, was ist passiert, von der Macht der Sünde befreit. Das heißt, Sünde gibt es immer noch um mich herum. Sünde gibt es immer noch auf der Welt. Jesus hat die nicht hinweggetan, aber er hat mich von der Macht der Sünde befreit. Wir müssen ihr nicht mehr dienen. Im Vers 10, ich gehe mal ein bisschen schneller hier durch das Kapitel, er starb ein für alle Mal, Jesus starb also einmal, ein für alle Mal und für alle Mal, warum? Die Sünde wieder zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb, weil Jesus eben gestorben ist, um die Sünde zu besiegen, deshalb als Folgerung, haltet daran fest, auch ihr seid für die Sünde tot und ihr lebt nun für Gott durch Christus Jesus. Das heißt, vielleicht haben manche den Eindruck, dass die Sünde sie in ihrem Leben immer wieder beherrscht. Und ich beobachte manchmal Leute, die über viele Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, kämpfen mit ihrem Stolz, mit ihrer Überheblichkeit, mit anderem sündhaften Verhalten, mit Süchten, mit zwanghaftem Verhalten, mit allem Möglichen. Und sie kämpfen dagegen an und kriegen nie das richtig unter ihre Füße. Paulus sagt, wir sind aber mit Christus gestorben und auferstanden, damit die Sünde, und Paulus bezieht das später noch auf unsere menschliche Natur, damit diese Dinge keine Macht mehr über mich haben. Das heißt, ich bin wie eine Pfanne mit Teflon beschichtet. Die Sünde perlt an mir ab. Ich habe keine Öffnung mehr für die Sünde. Sie kommt an mich heran, aber prallt wieder ab. Da ist keine Verbindung mehr da. Jesus sagt, weil ihr mit mir gestorben seid, weil du mit ihm auferstanden bist, prallt die Sünde an dir ab. Sie hat keine Macht mehr über dich. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ich weiß, dass manche jetzt denken, bei mir im Leben ist das aber nicht so. Aber gut für den Gedanken, da kommen wir noch zu. Das heißt also, vertraue einfach darauf, halte dich dafür, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Wann muss ich mich denn für etwas halten? Immer dann, wenn ich mich nicht danach fühle. Mein Empfinden sagt, ich bin da irgendwie mit der Sünde am Kämpfen. Ich fühle mich nicht so, dass Jesus in mir lebt. Ich habe keine, meine Erfahrung in meinem Leben ist irgendwie ein bisschen anders. Und deswegen sagt Paulus, gerade weil das so ist, deswegen soll ich mich dafür halten. Also in diesem Fall können wir einfach mal uns für was Besseres halten. Sonst ist das ja nicht gut, sonst hat das so den Anschein von Hochmut. Aber in diesem Fall können wir uns für was Besseres halten, als wir tatsächlich sind. Wir können uns dafür halten, das Glauben uns und das Festmachen in unserem Herzen, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat. Sie hat keine Macht und das heißt, dass ich keinen Vertrag mehr mit ihr habe und dass sie mit mir nichts machen kann. Manchmal höre ich so Leute sagen, ja, das überkam mich einfach so. Nein, das überkommt mich nicht einfach so, weil die Sünde hat keine Macht. Wenn ich das Gefühl habe, mich überkommt etwas, dann aus einem anderen Grund, auf den wir gleich noch kommen werden. Manchmal ist es natürlich auch ein Glaubenskampf, dem Teufel und seine Lügen zu widerstehen, aber wir dürfen daran festhalten, dass wir mit Jesus gestorben sind und dass die Sünde keine Macht mehr in unserem Leben hat. Und dann gibt Paulus weiter, Vers 12, lasst also nicht die Sünde euer Leben beherrschen und gebt ihrem Drängen nicht nach. Er sagt, wir müssen dem Drängen nicht mehr nachgeben, stellt euch stattdessen Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Das heißt, dir ist ein neues Leben geschenkt worden in deinem geistlichen Leben. Paulus sagt, wenn wir errettet sind, ist alles neu geworden. Natürlich äußerlich, mein Verhalten und meine biologischen Dinge sind nicht neu geworden, aber ich habe in meinem Herzen, in meinem Inneren eine neue Identität von Gott bekommen. Und er sagt wieder, also er reitet da richtig drauf rum, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr seid, steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr seid durch Gottes Gnade frei geworden. Manchmal strengen wir uns an und wollen selber Macht über die Sünde haben, aber Paulus sagt, die Sünde selber hat gar keine Macht über mich. Ich kann sie einfach an die Seite legen. Ich kann sie einfach an die Seite bringen. Sie prallt an mir ab, sie perlt an mir ab. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Und wenn hier steht, gib dem Drängen nicht nach, wer entscheidet das denn? Also wir haben die Entscheidung, dem Drängen nachzugeben oder nicht nachzugeben. Es ist meine Entscheidung zu sagen, ich stelle mich dem zur Verfügung oder ich stelle Gott zur Verfügung. Es ist meine Entscheidung, wem ich Raum gebe. Ja, wenn ihr in den Urlaub fahrt und euch darauf vorbereitet, dann gebt ihr diesem Gedanken viel Raum und viel Zeit. Wenn ihr jetzt umgezogen seid in die Oskar-Röder-Straße und bevor der Eröffnungsgottesdienst dort war oder die Feierlichkeiten, habt ihr viel Raum gegeben, diesen Gedanken, diesen Vorbereitungen, auch viel Kraft reingesetzt, viel Zeit investiert, Raum gegeben. Das heißt, wir entscheiden selber, wem wir Raum geben. Wir können der Gnade Gottes Raum geben, wir können dem Geist Gottes Raum geben oder wir können dem Teufel Raum geben oder der Sünde Raum geben. Es ist unsere Entscheidung. Aber lasst uns festhalten, die Sünde ist es, die keine Macht mehr über uns hat. Und im Kolosser drückt Paulus das so aus, er sagt, ihr seid errettet und ihr seid versetzt worden. Ihr seid umgepflanzt worden in ein neues Reich. Stellt euch vor, hier wäre ein Hochbeet. Ihr kennt das, ne? Hochbeete. Ich war jetzt in der Vorbereitung etwas faul, sonst hätte ich Uwe gefragt, ob er aus dem Garten was mitbringen kann. Aber stellt euch vor, hier ist ein Hochbeet. Und Jesus, als er gestorben ist am Kreuz, mit uns sind wir mit ihm gestorben. Er ist auferstanden mit uns oder wir mit ihm. Und dann hat er uns genommen und umgepflanzt, uns versetzt aus den anderen Bereichen der Finsternis hinein in einen neuen Bereich, in ein neues Reich seines Sohnes, in ein Reich seiner Liebe und seiner Kraft. Und er hat uns nicht nur herausgenommen aus der Finsternis, sondern er hat uns herausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis. Das heißt, ab dem Moment, wo er uns versetzt hat, sind wir auch aus der Macht der Finsternis herausgekommen. Die Finsternis, der Teufel, die Sünde, meine menschliche Natur haben keine Macht mehr über mich. Wir sind versetzt worden in ein neues Reich, in ein neues Hochbeet. Da sind wir drin. Stellt euch das einfach hier so vor, hier wäre ein Hochbeet. Und da sind wir hineinversetzt worden, aus der Macht der Finsternis heraus. Und dann sagt Paulus im Vers 16 einen ganz wichtigen Satz. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Der Gedanke war, ich fasse das nochmal zusammen, als wir mit Christus starben, als wir mit Christus starben, hat die Sünde ihre Macht verloren. Wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Er hat uns hineinversetzt in seinen Machtbereich. Die Finsternis hat keine Macht mehr. Und dann sagt Paulus diesen wichtigen Satz: Wisst ihr das denn nicht? Habt ihr das nicht gelesen? Ist euch das nicht klar? Habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Wisst ihr denn nicht, dass der Macht über euch bekommt, dem er euch zur Verfügung stellt? Das heißt, obwohl Jesus das alles für uns gemacht hat, können wir selber die Türe öffnen, wenn die Sünde anklopft, die Versuchung anklopft oder mein Ärger oder mein Jähzorn oder mein Beleidigtsein oder meine negativen Gedanken wieder hochkommen und von mir über mich Macht ergreifen wollen und anklopfen, kann ich die Tür öffnen und sagen, nein, ich mache einfach die Tür zu, du hast keine Macht über mich. Oder aber ich mache die Tür auf und so wie Paulus es sagt, das andere bekommt wieder Macht über mein Leben, weil ich mich zur Verfügung stelle. Weil ich werde wieder Sklave dem ich mich hingebe, dem ich gehorche. Und dann reiße ich mit dem Hintern alles um, was Jesus für mich aufgebaut hat. Und es verliert seine Wirksamkeit für mich. Versteht ihr das? Durch meine Entscheidung. Und Paulus sagt, hey, das kann doch nicht wahr sein. Wisst ihr das denn nicht? Warum geht ihr so leichtfertig damit um? Und dann wird das so beschrieben wie, ja, ich konnte nicht oder ich wollte nicht und irgendwie ging das nicht und fühlte mich gerade so schwach und irgendwie, nein, wir können standhaft sein, weil wir wissen, dass die Sünde ihre Macht verloren hat. Ich muss ihr nicht dienen. Ich muss nicht die Tür aufmachen und sagen, hallo, schön, dass du dich mal wieder meldest. Es war früher so gut mit dir, war ja nicht alles so schlecht. Nein, das führt uns in die falsche Richtung. Und die Frage ist, warum machen wir das? Warum machen wir das wirkungslos, was Jesus für uns getan hat in dem Moment? Warum machen wir das? Und wir sagen manchmal, oder ich lese nochmal einen anderen Vers vor, Römer 7, wir springen mal ein bisschen. Vers 11, denn die Sünde benutzte das Gebot, um mich zu täuschen. Sünde täuscht immer. Anfechtungen, Versuchungen täuschen mich. Und worin besteht diese Täuschung? Die Täuschung besteht natürlich einmal darin, dass ich denke, ich könnte das selber irgendwie schaffen. Aber die Täuschung besteht auch darin, dass ich denke, dass ich durch die Sünde irgendwie einen emotionalen Kick bekomme oder eine emotionale Befriedigung bekomme, die mir Jesus nicht geben kann. Und wenn ich so das beobachte, wenn es um zum Beispiel Suchtverhalten geht, und ich spreche jetzt nicht nur, ich meine nicht nur Pornografie, ich meine auch anderes Suchtverhalten. Den Kühlschrank aufmachen und alles rausholen. Oder wenn ich frustriert bin, mir 5 Paar Schuhe kaufen oder irgendwas. Also zwanghaftes Verhalten. Ich weiß genau, ich muss das nicht machen, weil Jesus mich von der Macht auch der menschlichen Natur befreit hat. Aber ich denke, die Täuschung besteht darin, dass die Sünde und die menschliche Natur mir zeigen oder sagen, ich habe einen emotionalen Ausgleich, ich habe etwas Schönes, was es mir gibt und deswegen lasse ich mich darauf ein. Und darin besteht die Täuschung. Statt zu sagen, nein, ich erkenne, dass Jesus mich frei gemacht hat von der Macht der Sünde und von der Macht der menschlichen Natur. Und wir denken dann, naja, ich habe irgendwie auch ein Recht darauf. Arbeite du mal so viel wie ich. Ich habe auch mal ein Recht darauf, mich zu entspannen und irgendwie mal was zu machen, was vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist. Ich habe jetzt auch mal ein Recht darauf, beleidigt zu sein. Andere sind auch beleidigt, warum nicht ich auch? Ich habe auch mal ein Recht darauf, jetzt in Selbstmitleid zu verfallen und depressive Gedanken zu haben. Ich habe jetzt auch mal ein Recht darauf, für mich selber da zu sein und mich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht den anderen. Ich habe jetzt wirklich mal ein Recht, jetzt auch nicht zu sein. Das soll aber nicht so sein. Wir sollen uns nicht von der Sünde täuschen lassen, als wenn ich dadurch etwas bekäme oder Erfüllung bekäme, die Jesus mir nicht geben könnte. Und Paulus drückt das dann weiter sogar so aus, er sagt, stell dir die Sünde vor, nicht als eine Tat, sondern stell dir die Sünde als etwas Personenhaftes vor. Die Sünde klopft an, sie umgibt mich, Paulus sagt sogar hier in einem Vers, im Vers 20, die Sünde in mir sündigt. Ich ja nicht, denn ich bin eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Die Sünde macht das in mir, aber wenn ich ihr das erlaube, entwickelt sie eine Eigendynamik und bekommt immer mehr Raum. Wir müssen einfach glauben für uns, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat. Ansonsten öffnen wir uns ihr und sie bekommt Einfluss in unserem Leben. Und die Folgerungen sind die, dass die Sünde beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott. Sie beeinträchtigt unsere Gemeinschaft mit Gott. Wir beflecken unser Gewissen, wir beflecken unser Innerstes, wir verhärten unser Herz dadurch Gott gegenüber und wir verlieren auch ein Stück geistlicher Kraft und Klarheit. Könnt ihr das soweit nachvollziehen? Ich hoffe, ja. Ja, gut. Paulus beschreibt dann weiter im Römer 7 diesen Konflikt, den er hat, dass man das, was man tun will, dann doch nicht tut. Vor einiger Zeit fragte ich mal jemanden, den ich länger nicht gesehen hatte, einen jungen Mann, so 40 bis 50 Jahre. Ich sagte, ach, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir denn? Ja, sagt er, wenn ich so überlege, man kann es eigentlich mit den Worten von Paulus am besten beschreiben. Das ist mal rauf und runter. Also das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das, was ich will, aber das, was ich nicht will, das tue ich. Und so bin ich immer hin und her gerissen. Ja, ich sage, hast du es mal gelesen, was Paulus da schreibt? Ja, weiß nicht so. Also gelesen hat er es ja nicht. Er sagt dann, lies doch mal da, wo er steht, lies doch einfach mal weiter. Paulus beschreibt zwar diesen inneren Kampf, aber er sagt dann im nächsten Vers, aber Jesus ist unser Herr. Und so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Weil er uns frei gemacht hat davon. Ich muss nicht in diesem Hin und Her leben. Wir können im Sieg leben. Folglich, weil Jesus in mir lebt. Und im Römer 8 sagt Paulus dann, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus wieder von der Macht der Sünde befreit. Also Erlösung und Errettung hat ganz viel damit zu tun. Wer hat Macht über mein Leben? Die Sünde hat keine, soll keine Macht über unserem Leben haben. Im Vers 6, Römer 8, schreibt Paulus, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, dann führt das zum Tod, doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, dann bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Und viele Christen merken bei sich Schwächen und merken, dass sie ab und zu mal einfach sich dem der Finsternis hingeben, der Versuchung hingeben und kämpfen dann dagegen an. Mit starker Kraft, mit moralischer Kraft, mit Verbissenheit denkt man, ich schaffe das schon. Ich werde meinen eigenen Menschen, ich werde mich selber schon in den Griff kriegen. Aber die Bibel sagt, unsere menschliche Natur, die ist ja mit Christus gestorben. Und wir können sie nicht verbessern. Wir können sie nicht verändern. Und manchmal, sage ich manchmal so im Halbspaß und halb Ernst, werden Christen oder werden Menschen nur anchristianisiert. Sie sind in der Gemeinde, sie sind da, sie finden das alles toll und sie versuchen sich nach christlichen Werten und Maßstäben zu verhalten, ihr Leben zu gestalten, aber es hat in ihrem Herzen keine echte Wiedergeburt, keine Umkehr stattgefunden und keine Willensbekundung, dass Jesus jetzt ihr Herr sein soll. Und sie versuchen dann selber, sich zu besseren Menschen zu machen. Und es wird uns nicht gelingen. Also wenn dich das betrifft, hör einmal genau zu. Je mehr du dich anstrengst und überhaupt, wenn du dich anstrengst, dein Leben in den Griff zu kriegen, es wird dir nicht gelingen, weil die menschliche Natur sich niemals verbessern lässt. Die Bibel sagt, Gottes Natur und die menschliche Natur, die haben keinen Vertrag miteinander, die haben keine Beziehung. Wenn die zusammenkommen, wie so unterschiedlich gepolte Magnete, die stoßen sich einfach ab. Das gibt es nicht, dass sie zusammenkommen. Die menschliche Natur kann nicht verändert werden. Was wir brauchen, ist die göttliche Natur in uns, ein Verständnis zu haben von der Identität Gottes in mir und was Jesus für mich getan hat. Die menschliche Natur steht feindlich gegenüber. Und stell dir das mal einfach so vor, das hat mir mal geholfen, als ich das so für mich wieder neu entdeckt habe. Die menschliche Natur ist nicht das, was ich bin, sondern Paulus sagt, du musst dich dieser Natur nicht hingeben. Sie soll nicht über dich herrschen. Stell dir vor, die menschliche Natur, sie umgibt dich nur, sie ist so um dich drum. wie so eine zweite Haut oder wie so eine Kleidung um dich herum. Du musst diese menschliche Natur, du musst ihr nicht nachgeben. Du kannst sie einfach abtun, du kannst sie wegtun, lass dich nicht dadurch beherrschen. Und noch einen letzten Bibelabschnitt im Römer 8. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in euch. Fang doch morgens einmal den Tag damit an zu beten, der Geist Gottes lebt in mir. Ich fühle mich total mies, mir tut wieder was weh, ich habe wieder schlechte Laune, gestern hat mich wieder jemand richtig fertig gemacht, mich nicht verstanden, ich bin ein bisschen beleidigt und mein komischer Ehepartner versteht mich auch nicht. Aber sag doch einfach, der Geist Gottes lebt in mir. Und dadurch bekommt dein Leben eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Dimension. Er lebt in mir. Und zwar dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Was für ein kraftvoller, starker, herrlicher, mächtiger Geist Gottes. Der lebt in uns. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch eure sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Dieser Geist lebt in uns. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr gezwungen. Ihr seid nicht mehr gezwungen, wir müssen kein Sklave sein. Wir brauchen es nicht mehr, den Wünschen eurer menschlichen Natur euch dadurch beherrschen zu lassen. Ihr müsst es nicht mehr. Und wenn wir der Meinung sind, wir sind da irgendwie drin, ich muss das irgendwie machen. Der Punkt ist immer der, den ich vorhin schon mal sagte, warum machen wir das? Wir erhoffen uns von der Entscheidung, uns von der menschlichen Natur bestimmen zu lassen. Wir erhoffen uns dadurch eine emotionale Befriedigung, irgendwie einen Gewinn, etwas, was mir Jesus aber nicht geben kann. Was wir meinen, Jesus könnte es uns nicht geben. Und das ist ein Fehlschluss. Wir müssen unser Denken verändern. Das Kämpfen dagegen hilft nicht. Da kämpfen wir jahrelang. Wir brauchen eine Erkenntnis dieser Wahrheit in unserem Leben, was Jesus für uns getan hat und was das für mich bedeutet. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen, von eurer menschlichen Natur oder auch von der Sünde und den bösen Taten abwenden, dann werdet ihr leben. Amen. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also, ich mache mir immer deutlich und bete das auch, der Geist Gottes lebt in mir. Und das, was ich merke in mir, einen Drang, mich der menschlichen Natur hinzugeben, jetzt auch mal ärgerlich sein zu dürfen, jetzt auch mal hochmütig sein zu dürfen, jetzt mal beleidigt sein zu dürfen, jetzt mal ein bisschen schlecht zu reden über den anderen, um meine eigenen Vorteile zu suchen oder meinem Suchtverhalten nachzugeben. All das muss ich nicht mehr tun, weil der Geist Gottes in mir lebt. Und ich kann sagen, ich will das nicht mehr im Namen Jesu, weil Jesus in mir lebt und weil er stärker ist und weil er mich neu gemacht hat. Wenn ihr euch abwendet, wer wendet sich ab? Manche sagen, hey, ich kann nicht, Gott, hilf du mir oder mach du doch, dass irgendwie meine menschliche Natur verschwindet. Naja, dann sagt Gott, deine menschliche Natur ist doch schon begraben. Die ist ja mit in Jesu Tod, in seiner Auferstehung hineingegeben worden. Sie hat da keine Macht mehr über mich. Deswegen sagt Paulus, erkennt ihr das denn nicht? Wisst ihr das nicht, dass das so ist? Sie hat doch keine Macht mehr über euch. Und er schreibt hier, lasst euch nicht beherrschen. Wende dich ab. Du wendest dich ab. Ich wende mich ab. Das ist meine Verantwortung, meine Aufgabe. Aber wie geht das? Es geht jetzt nicht mit eisernem Willen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn der Heilige Geist in mir wirkt? So, das ist ja nicht nur eine fromme Floskel, sondern das soll eine Realität werden in meinem Leben. Mach dich einfach selber auf. Schau mal nach in der Bibel, was heißt das, wenn der Heilige Geist in mir lebt? Und wie mache ich das? Wie lasse ich ihn in mir leben? Gott lebt in mir. Und ich glaube, und das ist der Grund für die meisten unserer Probleme, die wir haben, der Grund für die meisten Probleme auch in Abhängigkeiten zu leben und immer wieder in menschliches, in Verhalten der alten menschlichen Natur hineinzufallen, ist ein fehlendes Verständnis von unserer Erlösung. Ist ein fehlendes Verständnis von dem, was es heißt, mit Christus gestorben zu sein und mit ihm auferstanden zu sein, zu einem neuen Leben. Die Sünde wird es immer noch geben. Auch die Auswirkungen der menschlichen Natur werde ich auch immer noch spüren und merken. Aber Paulus sagt, wir müssen uns dem nicht hingeben. Mach das nicht wirkungslos in deinem Leben, was Jesus für dich getan hat. und fange an, in seiner Identität und mit seinem Geist zu leben. Kommt zu kurz zu meinem letzten Punkt, ein paar praktische Schritte. Wie können wir das im Alltag erleben? Was können wir machen? Im Kolosser 2 noch ein toller Bibelvers. Paulus sagt, mit ihm sind wir begraben in der Taufe. Mit ihm sind wir auch mit auferweckt. Wie sind wir mit auferweckt? Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also Paulus sagt auch, wie wir das machen. Also wie kann ich Gottes Auferstehungskraft erleben in meinem praktischen Leben? Durch den konkreten Glauben für meine Situation an die wirksame Kraft Gottes. Das ist eine innere Überzeugung, eine innere Haltung, dass ich sage, Jesus, ich glaube, dass du in mir lebst und dass deine Kraft in mir wirkt. Und dieser Kraft folge ich und dieser Kraft gebe ich Raum und ich gebe nicht dem Teufel Raum. Und noch einmal, es geschieht nicht durch eigene Anstrengung, sondern alleine durch den Glauben daran, dass ich gestorben und dass ich auferstanden bin und dass er in mir lebt. Und dann kannst du beten und Gott dafür danken, dass es keine Verdammnis gibt, obwohl du so viele Fehler an dir siehst, weil er in dir lebt. Du kannst beten und sagen, ich halte mich dafür. Ich merke einen Konflikt da in mir, einen Streit in mir, aber ich halte mich dafür, dass ich der Sünde gestorben bin, dass sie an mir abperlt. Ich schaue woanders hin, ich schaue auf die Dinge, die ich noch nicht sehe. Das ist für mich die Wahrheit. Ich halte mich dafür und deswegen lasse ich mich nicht beherrschen. Ich verändere meine Gedanken und meinen Sinn. So, das ist natürlich auch wichtig zu wissen, was steht im Wort Gottes über mich, zu wissen, was sagt Jesus zu mir. Meine Gedanken, meinen Sinn zu verändern, sich auch von Festungen in meinem Leben, in meinen Gedanken zu lösen im Namen Jesu. Und ich fange an, das über mich zu denken, was Gott über mich denkt und nicht, was die anderen über mich denken. Ich widerstehe dem Teufel, ich gebe ihm keinen Raum. Wenn er mit seinen Gedanken kommt und mir wieder was Tolles anbietet, sage ich, nein, im Namen Jesu, Teufel, ich widerstehe dir. Und die Gedanken, die ich jetzt gerade habe, die bringe ich unter den Gehorsam des Wortes Gottes. Das heißt, ich bringe sein Wort, seine Gedanken in mein Leben hinein und ich lasse mich von dem Heiligen Geist und von der Natur des Geistes bestimmen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir für deine Kraft in unserem Leben. Wir danken dir für deine Wegweisung in unserem Leben. Und ich segne diese Gemeinde, ich segne jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist und jetzt gerade zuhört. Ich segne dich im Namen Jesu mit Erkenntnis darüber, was es bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden bist. Ich segne uns damit, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt. Ich segne uns damit, dass wir uns von unserer menschlichen Natur abwenden und dass wir stark werden in ihm, in Jesus allein. Jesus, wir danken dir für die Fülle deiner Kraft in jedem Einzelnen hier, weil wir mit dir gestorben und mit dir auferstanden sind. Und wenn du das glaubst, sage Amen. Amen. Nimm wieder Platz. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich möchte jetzt zu dem besonderen Teil dieses Gottesdienstes kommen, zu der Ältesteneinsetzung. Und ich möchte zunächst noch zwei Bibelverse oder zwei Bibelabschnitte lesen. Wir haben uns im Vorfeld, ich habe mich im Vorfeld mit Friedhelm und auch mit Issi ausgetauscht per Zoom. Wir haben uns kennengelernt und längere Zeit miteinander geredet. Und ihr kennt sie alle schon sehr lange, weil Friedhelm seit Geburt hier in dieser Gemeinde ist, Teil der Gemeinde ist. Man könnte sagen, Mitgründer, wenn du vielleicht Ende der 80er Jahre schon gelebt hast. Aber sie sind auch dann die Jüngsten in dem ältesten Team. Das finde ich auch klasse. Richtig schön, dass auch junge Leute bereit sind, Verantwortung für Gemeinde zu übernehmen. Ja. Und es freut mich sehr, dass ihr auch große Zustimmung von der Gemeinde bekommen habt. Wen sagte mir, also den Friedhelm kennen alle, weil er einfach durch sein gutes Verhalten, durch seine Art, also nicht immer die Lauten haben recht, ne? Manchmal haben die Leisen auch recht, durch seine Art einfach mitgestaltet und Zeichen setzt und es ist total gut. Ich freue mich für euch. Ich möchte ein paar Verse lesen aus Titus 1. Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein. Ja, es guckt nicht weg, ne? Treu sein, auf jeden Fall. Und seine Kinder, noch hat er keine Kinder, gläubig sein und nicht wild oder rebellisch gelten. Das heißt, ein Ältester soll vorbildlich sein. Ich finde diesen Begriff gut, den Wayne auch oft in Leiterseminaren verwendet, leiten durch Vorbild. Ja, ein Hirte ist nicht jemand, der von hinten die Schafe mit Steinen bewirft, sondern ein Hirte ist jemand, der vorangeht und der durch sein Vorbild leitet. Und von Menschen sagen, dass wenn ich den Friedhelm sehe, wenn ich die Issi sehe, auch wie sie als Familie leben, wie sie als Ehepaar leben, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen, wie sie reagieren, wenn sie Druck in ihrem Leben haben oder wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, sie sind uns ein Vorbild, weil wir in ihnen sehen, wie ein Vorbild des Glaubenslebens. Wir möchten dem nachfolgen. Vorbildlich sein, Nachfolge, also leiten durch Vorbild. Nicht durch eigensüchtiges Herrschen. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Das heißt, Gott gibt uns als Älteste die Brautgemeinde Jesu, dass wir sie führen und gestalten und am Brautkleid noch ein bisschen rumzupfen und manches ein bisschen besser machen, aber auch nicht verschlimmbessern. Ja? Wir sollen nicht mit harter Hand Jesu Brautgemeinde malträtieren. Wir sind Verwalter der guten Gaben Gottes. Ein Ältester soll nicht überheblich sein oder jähzornig sein, weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Das hört sich gewaltig an, aber es gibt auch Abstufungen davon. Ja? Suchtverhalten, gewalttätig, also in Herrschsucht, in eigener Kraft, so Menschen einfach über den Mund fahren und klein machen, das sollen wir nicht sein, denn die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Und wir suchen nicht eigene Vorteile und es geht nicht mehr um eigene Ideen oder Bedürfnisse, sondern es geht um die Gemeinde Gottes. Und das ist der große Unterschied. Ich glaube, ich sagte es auch so für mich, wenn ich einen Dienstbereich leite oder verwalte, dann geht es darum, wie kann ich diesen Bereich nach vorne bringen, was habe ich für Ideen. Natürlich bringt jeder auch in einem Ältestenteam seine persönlichen Begabungen, Berufungen und auch Persönlichkeiten sicherlich mit. Aber es geht mehr um die Frage, was will Gott mit der Gesamtgemeinde tun? Und es geht nicht mehr darum, wo kann ich mich jetzt entfalten und das Beste aus meinem Leben machen, sondern es geht um die Frage, was will denn Gott für die Gemeinde? Und wie will er denn, dass sich alle Bereiche in der Gemeinde gesamtgemeindlich gut entwickeln? Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen sein, vor allen Dingen auch gerecht sein. Gerecht sein heißt, alle Menschen gleichermaßen, in ähnlicher Weise behandeln, niemanden bevorzugen. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass in der Gemeinde jemand kommt oder man unterhält sich, ja, weißt du, dein Anliegen, zu dem anderen muss sie nicht gehen, aber geh mal zu dem Friedhelm oder geh mal zu seiner Frau, da wirst du wahrscheinlich ein offenes Ohr bekommen und dann sind wir nicht mehr gerecht, so dann wird das auch komisch ausgenutzt. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Wir sollen nicht den Menschen gefallen. Natürlich bemühen wir uns, durch Vorbild voranzugehen, aber Gott muss es gefallen. Gott muss applaudieren und nicht mehr ich. Es geht nicht mehr um mich. Was gefällt Gott? Und das beschreibt einfach einen vorbildhaften Charakter. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Und Friedhelm liebt das Wort Gottes. Er ist gegründet und gefestigt im Wort Gottes. Und natürlich entwickelt man sich auch immer weiter und das wird immer stärker werden. Und es ist gut, alle Fragen, die so im Gemeindeleben auftauchen, auch aus dem Wort Gottes heraus zu beantworten und die Ideen aus dem Wort Gottes heraus zu entwickeln. Denn die Lehre, eine gesunde Lehre, hilft uns auch, hier heißt es einfach, zurechtzuweisen, zu ermahnen, zu führen. Und damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt in boshafter Absicht Leute mit dem Wort Gottes einfach erschlagen, sondern die Menschen in Liebe durch eine gesunde Lehre ermahnen und führen. Und so, dass alle darin ein gutes Vorbild sehen. Das alles geschehe in Liebe. Und für die Gemeinde möchte ich auch etwas sagen. In Thessalonicher 5, schreibt Paulus: Liebe Freunde, liebe Gemeinde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und sie warnen euch vor dem, auch was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Die Arbeit oder der Dienst auch in einem Ältesten ist manchmal echt anstrengend und man muss sich manchmal auch mit Fragen auseinandersetzen, zu denen man keine Lust hat oder was das gar nicht so mein Thema ist, aber es gehört alles dazu und ist manchmal anstrengend. Da möchte noch jemand mitreden. Es ist manchmal anstrengend und sie bemühen sich. Und es kann sein, liebe Gemeinde, dass euer Ältestenteam manchmal auch Entscheidungen trifft, die ihr persönlich jetzt nicht gut findet. Oder wo man manchmal vielleicht die Augen rollt und denkt, ja, muss das jetzt wieder sein oder das schon wieder, nee, habe ich eigentlich keine Lust zu oder sehe ich auch anders. Das kann alles sein. Die Ältesten bemühen sich, einen Gesamtblick auf die Gemeinde zu haben. Und für euch als Gemeinde, ich bitte euch darum, also Paulus bittet euch darum, aber ich persönlich bitte euch auch darum, euren Ältesten mit Respekt und Achtung und Ehre ihnen das entgegenzubringen, mit ihnen so umzugehen und ihnen mit aufrichtiger Liebe einfach für ihren Dienst zu danken. Man nimmt oft Probleme der Gemeinde mit in die Nacht oder wird irgendwie wach von irgendetwas und man nimmt es auch mit in den Urlaub und in seine Freizeit, weil einem die Gemeinde auf dem Herzen liegt. Von daher geht mit ihnen so um, dass sie einfach eure Dankbarkeit auch hin und wieder mal merken. Aber ich weiß auch, dass ihr das machen werdet, ne? Genau. Bemüht euch, Frieden zu halten. Und wenn tatsächlich mal ihr seht, dass Friedhelm total übers Ziel hinausschießt, dann denke ich, so würde ich ihn einschätzen, dass es möglich ist, dass ihr mit ihm in Liebe auch reden könnt und sagen könnt, also weißt du, Friedhelm, da habe ich das Empfinden, dass es irgendwie voll daneben ging. Ist auch kein Problem. Also Älteste dürfen auch Fehler machen, auch Ältestenteams haben wir in der Gemeinde auch schon mal keine guten Entscheidungen getroffen, die wir dann vor der Gemeinde auch korrigiert haben. So, das sollte auch möglich sein. Haltet Frieden miteinander und geht mit Respekt und Ehrerbietung und in wertschätzender Liebe miteinander um. Okay, versprecht ihr mir das? Super, Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.